SRF 3.
Fleisch, Shampoo, Kleider. Das kaufen viele Schweizer gerne im Ausland ein und lassen dort 9 Milliarden Franken liegen. Gut einen Monat nach der Bluttat von Menznau ist ein weiteres Opfer im Spital gestorben. Und Fukushima, in der japanischen Atomruine, ist es schon wieder zu einem Zwischenfall gekommen. Das Wetter, es bleibt kühl und an vielen Orten bewölkt. Zum Teil fällt auch etwas Regen, zuerst im Süden, später auch im Norden. Vor drei am Mikrofon sind Patrick Seiler und Simon Loy. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Knapp 9 Milliarden Franken. So viel Geld haben Schweizer Konsumenten letztes Jahr bei Einkäufen im Ausland ausgegeben. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen. Rund die Hälfte wurde für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Kleider und Möbel bezahlt. Eine weitere halbe Milliarde floss in ausländische Internetshops. Den Rest, knapp 4 Milliarden Franken, gaben Schweizer Konsumenten spontan im Ausland aus, in den Ferien oder auf Geschäftsreisen. Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage bei 4.500 Konsumenten und Konsumentinnen, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag von Schweizer Detailhändlern. Für die Zeit nach dem Atomausstieg fordert die SP mehr Mittel, damit die Atomkraftwerke stillgelegt und zurückgebaut werden können. In den entsprechenden Fonds fehlen nach Angaben der Partei im Moment über 7 Milliarden Franken. Dieses Finanzloch sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die AKW-Betreiber die Renditen der Fonds viel zu hoch einschätzten. Über einen Monat nach der Bluttat im luzernischen Menznau ist eine fünfte Person ihren Schussverletzungen erlegen. Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft starb der 61-jährige Mann im Spital. Ein weiteres Opfer befinde sich immer noch in Pflege und habe noch nicht zum Tathergang befragt werden können. Ende Februar hatte ein Mitarbeiter der Holzverarbeitungsfabrik Kronospan in Menznau auf seine Arbeitskollegen geschossen. Dabei wurden drei Personen getötet, darunter auch der Schütze selbst. Einen Tag später starb eine vierte Person. Im havarierten japanischen Atomkraftwerk von Fukushima ist bei einem Abklingbecken für radioaktive Brennstäbe das Kühlsystem ausgefallen. Das meldet die japanische Atomenergiebehörde. Eine unmittelbare Gefahr für Menschen und Umwelt bestehe nicht. TEPCO, der Betreiber von Fukushima, bestätigt den Vorfall. Weshalb das Kühlsystem ausgefallen sei, werde noch abgeklärt. Bereits vor zwei Wochen waren die Kühlsysteme bei vier Reaktoren vorübergehend ausgefallen. Ein Tier habe damals einen Kurzschluss verursacht, lautete die Begründung. Gemäß einem Bericht aus Südkorea soll das Regime in Nordkorea eine zweite Mittelstreckenrakete an der Ostküste der Halbinsel stationiert haben. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berief sich dabei auf Informationen des Geheimdienstes. Offizielle Informationen gab es keine. Auch Nordkorea äußerte sich bisher nicht dazu. Geiselnahme in einer Kölner Kindertagesstätte. Ein Mann hat den Leiter der Kita in seine Gewalt. Der Täter ist laut Angaben der Polizei mit einem Messer bewaffnet. Die Kinder, die seien jedoch in Sicherheit. Sie konnten sich ins Freie retten, zusammen mit Gruppenleiterinnen. Der Geiselnehmer fordere Bargeld und ein Fahrzeug. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.716 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.21,58 Franken gehandelt und der Dollar zu 94,12
Rappen. Info 3, die Themen.
Bei uns geht es gleich um jene Milliarden, die Schweizerinnen und Schweizer beim Einkauf im grenznahen Ausland ausgeben. Dank einer Studie gibt es dazu nun genauere Zahlen. Trusts seit gestern in aller Munde und die Frage, ob diese Anlagevehikel ganz grundsätzlich illegal sind und schließlich H7N9, die neueste Version der Vogelgrippe, die in China die Menschen langsam nervös macht. Doch zuerst noch einmal Simon Loy mit Wetterprognose und Verkehrsübersicht.
Heute bewölkt und zuerst im Süden Regen, gegen Abend auch im Norden stellenweise nass. Morgen im Norden wechselnd bewölkt. In den Alpen und im Süden Gemisch aus Sonne, Quellwolken und lokalen Schauen. Im Norden 5 bis 9 und im Süden bis 14 Grad. SRF-Verkehrsinfo von 12 Uhr und gleich 5 Minuten. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen dem Barecktunnel und Wettingen-Ost Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen der Raststätte Stalvedro und Airolo stockender Verkehr.
Info 3 Mittag.
Wir kennen die Bilder, beispielsweise aus Konstanz. Lange Autoschlangen an der Grenze zurück in die Schweiz, vollgepackte Kofferräume mit Lebensmitteln, Kleidern und anderem mehr. Das Forschungsinstitut GfK hat nun erstmals mit einer repräsentativen Umfrage untersucht, wie viel Geld die Schweizer Detailhändler durch den Einkaufstourismus verlieren. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Laut war das Wehklagen der hiesigen Detailhändler. Der Franken sei zu stark, er vergraule immer mehr Schweizerinnen und Schweizer, die würden für den Großeinkauf immer öfter lieber kurz über die Grenze fahren, als zu Hause einzukaufen. Jetzt ist klar, dem Schweizer Detailhandel entgehen durch das gezielte Einkaufen im Ausland gut 5 Milliarden Franken. Berechnet hat das Thomas Hochreutener vom Forschungsinstitut GfK. Mit Blick auf Migros, Coop und die anderen Schweizer Ladenketten sagt er:
Punktuell tut sicher weh, es ist nicht jedem Markt gleich, aber es ist eine beträchtliche Zahl.
Es sind vor allem Lebensmittel, Hygieneprodukte, Haushaltwaren, Kleider oder auch ganze Möbelstücke, die mit Vorliebe im angrenzenden Ausland eingekauft werden. Die meisten fahren dazu nach Deutschland. Und es sind nicht wenige, wie der Detailhandelsexperte sagt.
Es sind doch 25%, also jeder vierte Schweizer geht jeden Monat mindestens einmal ins Ausland, um dort einzukaufen.
Besonders aktiv seien die Tessiner. Es gelte aber grundsätzlich die Regel, je näher die Leute ohnehin schon an der Grenze wohnten, desto öfter kauften sie im Ausland ein. Der Grund für diesen Einkaufstourismus liegt auf der Hand, wie der Detailhandelsexperte bestätigt, der Preisunterschied. Er hat sich mit der Aufwertung des Frankens in den letzten Jahren noch akzentuiert.
Es ist ein Grund, der Preis. Aber es gibt auch verschiedene andere Gründe. Es gibt andere Produkte, es gibt andere Geschäfte, es sind längere Ladenöffnungszeiten, es sind also viele Gründe, die da mitspielen. Der Preis ist sicher ein ganz wesentliches Kriterium.
Ob Auslandeinkäufe in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich zugenommen haben, das lasse sich allerdings nicht so genau sagen, so Hochreutener. Schlicht, weil es bisher keine exakte Erhebung der Auslandausgaben gegeben habe. Das soll sich nun ändern. Das Forschungsinstitut GfK will die repräsentative Online-Umfrage, die jetzt erstmals publiziert worden ist, nun jährlich wiederholen. Ob die Auslandshopper bald wieder vermehrt in Schweizer Läden ihr Geld ausgeben, ist laut Hochreutener schwierig vorherzusagen. Sein Rat an die hiesigen Detailhändler ist aber klar.
Ja, die Detailisten werden sicher darauf achten müssen, dass sie die Preise sehr gut im Auge behalten, hauptsächlich auch die Umrechnungskurse. Es gibt heute noch Firmen, die mit 1:2 umrechnen. Das merkt der Konsument und das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man auch mit den Lieferanten redet und sagt, ja okay, welche Konditionen bekomme ich?
Einen Teil des Preisunterschiedes, der die Leute ins Ausland verscheucht, haben die Detailhändler demnach immer noch selber zu verantworten.
Info 3 Mittag.
Die jüngsten Enthüllungen über Steueroasen sorgen weiter für Schlagzeilen. Auch der verstorbene Millionär Gunter Sachs soll mit Hilfe von Trusts Geld in Steueroasen angelegt haben. Nicht alles sei bei den Steuerbehörden deklariert gewesen, schreiben verschiedene Medien. Die Anwälte der Familie Sachs, sie sagen, kein Problem, alles legal. Wir fragen, wie funktionieren diese Trusts und wo ist die Grenze zwischen zulässig und rechtswidrig? Maren Peters.
Die Abgrenzung sei nicht so einfach, sagt Monika Roth, Wirtschaftsstrafrechtlerin an der Hochschule Luzern. Zu sagen, alle Trusts dienten per se der Steuerhinterziehung, sei sicher falsch.
Man kann das nicht generalisieren, sondern muss von Fall zu Fall beurteilen, was der Zweck des Trusts war.
Ein Trust sei erst einmal eine rechtliche Beziehung, in der ein Geldgeber einem Treuhänder sein Vermögen oder Teile davon anvertraue, eine Art Stiftung also, mit dem Ziel, dass der Treuhänder, also eine Bank oder ein Notar, dieses Vermögen verwaltet und dann Zahlungen etwa an Erben vornimmt. Es gäbe also durchaus wirtschaftlich nachvollziehbare Argumente, warum man so einen Trust einrichte, sagt Roth. Stimmt, sagt auch Andreas Misbach von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern. Aber warum sollte man für Erbzwecke extra einen Trust einrichten, womöglich noch mit Sitz in einer Steueroase?
Der Vorteil des Trustes ist es, dass der Vermögensbesitzer, auch wenn er das Trustvermögen angeben würde, muss es nicht versteuern, weil er ja keinen Zugriff mehr darauf hat.
Wenn aber der Stifter dieselbe Person sei wie der Begünstigte, bedeutet das, dass die Person ein steuerfreies Einkommen habe.
Und das ist genau das, was in sehr vielen Fällen passiert. Theoretisch sollte das nicht sein. Es ist aber sehr einfach machbar, indem beispielsweise der Begünstigte offiziell eine panamesische Firma ist. Hinter dieser Firma steht aber der eigentliche Stifter. Die panamesische Firma, die hat dann beispielsweise ein Konto bei einer Schweizer Bank und über die kann man sogar eine Kreditkarte laufen lassen.
Deshalb sei das Instrument Trust so beliebt. Es erlaube, ziemlich wasserdicht, Vermögen vor den Steuerbehörden zu verstecken und gleichzeitig relativ einfach Zugriff drauf zu haben. Die Grenzziehung zwischen legal und illegal sei allerdings sehr schwierig, sagt Wirtschaftsrechtlerin Roth. Es gebe einen großen Graubereich.
Dieser Graubereich ist deshalb so essentiell, weil natürlich der Eindruck entstehen kann, dass es eine ganze Schicht von Leuten in der Gesellschaft gibt, sehr Reiche, die sich auch diese Strukturen leisten können, die sich so jeglicher Verpflichtungen entziehen.
Die neuen Daten, die jetzt peu à peu veröffentlicht werden, erweckten erst recht den Eindruck, dass Trusts zum Zweck der Steuerhinterziehung sehr verbreitet seien. Und selbst sie dürften nur die Spitze des Eisbergs abbilden.
Info 3 Mittag.
Die Nachrichten aus China wecken Erinnerungen, ungute Erinnerungen. Menschen erkranken und sterben, weil sie sich mit einem neuen Vogelgrippevirus angesteckt haben. 6 Todesfälle sind inzwischen bestätigt, doch fließen die Informationen dazu erst zögerlich und häppchenweise. Ich habe unseren Korrespondenten Urs Morf in Peking gefragt, was man denn bis jetzt über die Verbreitung dieser neuen Vogelgrippe wisse.
Sie ist verbreitet in Shanghai, der ostchinesischen Groß- und Hafenstadt, und zudem in 2 Nachbarprovinzen. Und insgesamt sind bisher 14 angesteckte Fälle bestätigt und auch 6 Todesfälle, 4 davon ebenfalls in Shanghai selbst.
Was ist denn über die Krankheit selbst bekannt? Welche Informationen überhaupt sind gesichert?
Es ist eigentlich immer noch sehr wenig gesichert. Die Behörden und übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation, die sagen, es gäbe bisher keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, sondern eben nur von wahrscheinlich Geflügel auf den Menschen. Allerdings muss man da anfügen, dass seit gestern Abend schon eine Person in Shanghai in einem Spital in Quarantäne liegt mit schweren Erkältungssymptomen. Und das war eine von den Personen, die mit der Pflege beauftragt war von einer anderen, von einer Frau, die gestern im gleichen Spital an diesem Virus eben gestorben ist. Und da fragte sich dann John, ist es nicht möglicherweise doch so, dass es eben eine Übertragung geben könnte?
Heute wurde auch erstmals gemeldet, dass die chinesischen Behörden Geflügel auf einem Großmarkt in Shanghai keulen ließen. Was soll denn diese Aktion bringen?
Nun, diese vorsorgliche Notschlachtung eben vom Geflügel, die kommt daher, dass eben die chinesischen Behörden bisher fest davon ausgehen, dass es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt, sondern dass die Fälle, die bisher bekannt sind, dass die alle sich eben von Hühnern oder Tauben oder von Enten angesteckt wurden. Und man hat nicht nur diese Notschlachtung gemacht, man hat auch sämtliche Lebendvögelmärkte heute in der Stadt geschlossen und vorsorglich desinfiziert.
Die Behörden in China haben volle Transparenz und umfassende Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation WHO versprochen. Wie glaubwürdig ist dieses Versprechen?
Nun, ich denke, unterdessen ist es schon glaubwürdig. Man muss aber auch da etwas anfügen. Man muss sagen, dass bevor überhaupt endlich eine Bekanntgabe an die Öffentlichkeit und auch an die WHO erfolgte, dass da fast ein Monat verstrichen ist. Seit gestern wird aber regelmäßig informiert, das muss man auch sagen.
Wie reagieren eigentlich die Menschen in den betroffenen Regionen?
Sehr unterschiedlich. Also in Nanjing, das ist die Hauptstadt einer der Provinzen, die betroffen ist, da hat es gestern fast einen Sturm gegeben, schon auf die Läden, die eben Atemschutzmasken verkaufen. Es hat auch einen Sturm auf traditionelle Apotheken gegeben, weil die Medien zum Teil hier den Rat geben, man solle einen bestimmten Kräutertee trinken, der normalerweise gegen Erkältungen nützt, was natürlich bei dieser Seuche nun möglicherweise zweifelhaft ist. Es gibt aber gerade im Internet auch sehr viel Zynismus und dort ist eigentlich so ein bisschen der Tenor, nun haben wir zwar eine neue Führung, aber auch diese neue Führung hat eigentlich genau gleich reagiert am Anfang wie vor 10 Jahren bei SARS. Man hat einen Monat lang hat man das Ganze so vertuschen versucht und eben nicht darüber informiert.
Das waren Informationen von SRF Fernost-Korrespondent Urs Morf in Peking. So viele Info 3 am Mittag. Die nächste Sendung gibt's heute Nachmittag um 5 und jederzeit im Internet unter srf.ch. Heute im Studio Patrick Seiler.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.